Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zu unserem heutigen Karfreitag hören wir als Gottes Wort Römer 3, 21 bis 26. Römer 3, 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Weis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, am heutigen Karfreitag will ich die Predigt beginnen mit einem Zitat des ehemaligen Militärpfarrers von Speyer, Ulrich Kronenberg. Er sagte dieser Tage, Christen kennen den entscheidenden Friday for Future, zu Deutsch Freitag für die Zukunft. Und das ist der Karfreitag, denn da wurde die Zukunft unseres Ewigkeitsschicksals entschieden. Wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden, Markus 16, Vers 16. Nicht die politisch inszenierte Kampagne mit der klimaheiligen Greta an der Spitze und ihrem Gefolge rechtswidrig Schule schwänzender Kinder sichert unsere Zukunft. Das ist nur große endzeitliche Volksverdummung und ein Unterfangen, um den Menschen zum Beispiel mittels CO2-Steuer noch mehr Geld abzuknöpfen und ihre Freiheit mittels mehr und mehr Verbots von Verbrennungsmotoren noch weiter einzuschränken. Nein, Jesus sichert unsere Zukunft durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz von Golgatha. Karfreitag ist deshalb in der Tat der wahre Friday for Future. Es ist schön, dachte ich, dass es auch in den Landeskirchen noch Pfarrer gibt, von denen so klare Ansagen und Aussagen kommen. Die römisch-katholische Kirche hat leider das Licht dieses wahren Friday for Future erheblich verdunkelt. Wie stark fiel uns heute Morgen, wie eigentlich jeden Karfreitag, seit wir hier in Riedlingen sind, auf, wisst ihr woran? Ganz äußerlich, ganz praktisch, wir fahren durch Göffingen. Jeden Sonntagmorgen beneiden wir dort die Piusbrüder um die überzählige, übergroße Anzahl von PKWs, die dort am Rande stehen, der Parkplatz rund um die Straßen rappelvoll. Jeden Sonntag, was meint ihr, wie viele da am Karfreitag heute Morgen stehen, letztes Jahr am Karfreitag standen, vorletztes Jahr? Gar keiner. Spielt keine Rolle, der Karfreitag. Die katholische Kirche hat das Licht des Karfreitags bis zum fast völligen Erlöschen verdunkelt. Denn sie hat an die Stelle von Karfreitag ihr selbst erschaffenes Fest Fronleichnam gesetzt. An die Stelle des einzigartigen Sühnetodes Jesu hat sie eine selbst erfundene Oblatenverehrung eingeführt. Den Karfreitag hat sie dabei so weit abgewertet, dass im katholischen Österreich dieser sogar jüngst, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde. In Österreich ist dieses Jahr zum ersten Mal der Tag des Leidens und stellvertretenden Sterbens Jesu. Der Tag, an dem er das Heil der Welt vollbracht hat, kein staatlicher Feiertag mehr. Diese römisch-katholische Abwertung des Karfreitags zugunsten des selbst erschaffenen Fronleichnamfests hat ganz entscheidend mit unserem heutigen Thema zu tun, warum gibt es kein Fegefeuer? Am 31. Oktober 1517 schlug bekanntlich Martin Luther die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Worum ging es denn bei diesen 95 Thesen? Um den Ablass. Um das Ablassunwesen, an dem exemplarisch und in besonders konzentrierter Form die Fehlentwicklung römisch-katholischer Lehre in ihrem Kern, eben im Kern der Rechtfertigungslehre, deutlich wird. Und darum geht es auch an dieser Stelle ums Fegefeuer, denn das ist ein Ausdruck dieser völlig fehlentwickelten Rechtfertigungslehre. Zum rechten Verständnis müssen wir uns da kurz mit der römisch-katholischen Lehre zum Ablass und Fegefeuer befassen. Schadet ohnehin nichts, wenn man hier im katholischen Oberschwaben lebt, dass man ein kleines bisschen versteht, was so die Leute um einen herum denn so denken und glauben, wenn sie denn glauben und denken. Nach dieser Lehre muss auch der Christ, nach der katholischen Lehre, der im Vertrauen auf Jesus und das Heil, das er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, lebt, nach dem Tod eine Läuterung durchstehen. Also die katholische Kirche lehrt durchaus völlig biblisch, wer nicht an Jesus glaubt, geht ewig verloren. Der kommt nicht ins Fegefeuer, dem hilft das Fegefeuer auch nichts mehr. Nein, der geht ewig verloren. Aber derjenige, der als Christ zum Glauben an Jesus gekommen ist, das Heil, das Jesus vollbracht hat, für sich persönlich angenommen hat, der muss trotzdem noch eine Läuterung durchstehen nach diesem Leben. Das ist das sogenannte Fegefeuer, lateinisch Purgatorium, ist dann der katholische Fachbegriff dafür. Und dieses Fegefeuer braucht es nach römischer Lehre, das ist zwingend notwendig, ich zitiere jetzt aus dem katholischen Katechismus, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, um in die Freude des Himmels eingehen zu können. Als Grundlage dieser Lehre hat die katholische Kirche die Heilstat Jesu am Kreuz ganz entscheidend geschmälert. Ganz ähnlich, wie wir es auch bei den Zeugen Jehovas und so weiter in anderen Sekten erleben. Das heißt, es wird gelehrt, Jesus hat da am Kreuz schon was für uns getan. Irgendwas hat er auch vollbracht. Aber eben nur irgendwas, aber nicht alles, zu wenig. Da muss noch was dazukommen. Nach katholischer Lehre hat Jesus am Kreuz zwar unsere Sünden hinsichtlich der Schuld getilgt, aber die Strafe müssen wir trotzdem noch tragen. Also man kriegt bei dieser Lehre schon irgendwo ein bisschen einen juristischen Knoten ins Hirn. Also die Schuld ist getilgt, aber die Strafe noch nicht. Wird noch komplizierter, denn Jesus hat nach römisch-katholischer Lehre mit seinem Sühnetod nur die ewigen Sündenstrafen weggenommen, nicht aber die zeitlichen. Man wird in der Bibel ziemlich vergeblich nach dieser Unterscheidung ewiger und zeitlicher Sündenstrafen suchen. Eben eines der großen Probleme, dass man nicht nur ein paar Stellen so lange biegt und knetet, bis sie zu dieser Lehre passen, sondern dass die katholische Lehre eben in großen Teilen sich auch auf Apokryphen stützt oder auf die eigene Lehrtradition und in der Bibel nicht zu finden ist. Man fragt sich natürlich, was muss bestraft werden, wenn die Schuld getilgt ist? Entweder die Geschichte ist geregelt oder sie ist nicht geregelt. Aber eben auf exakt dieser Irrlehre beruht die ganze katholische Rechtfertigungslehre einschließlich Ablass und Fegefeuer. Am Anfang dieser Irrlehre also steht die Behauptung, Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getilgt, bestraft werden müssen wir trotzdem noch. Also nichts mit, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 53, nein, nicht Frieden haben wir, Fegefeuer haben wir, zumindest nach römisch-katholischer Lehre. Für die zeitlichen Sündenstrafen muss der Mensch noch im Fegefeuer braten. Aber natürlich, sonst wird es da keinen Sinn machen, bietet die katholische Kirche hier Hilfe an. Dazu gibt es die ganze Konstruktion ja auch. An Jesus vorbei. Denn zum Glück gibt es da noch den kirchlichen Ablass, der natürlich ausschließlich von der katholischen Kirche verwaltet und verteilt wird. Und durch diesen Ablass kann sich der katholische Christ etliche Jahre gebraten werden, ersparen. Beispielsweise können Gläubige einen vollkommenen Ablass erwerben, so war es damals 2000 geregelt, in Rom, im Heiligen Land oder in einer Bischofskathedrale, nicht etwa durch Anrufen Jesu, sondern durch Anrufung der Jungfrau Maria und, ganz wichtig, durch einen ansehnlichen, betont ansehnlichen Beitrag zu religiösen oder sozialen Werken. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer in den Himmel springt. Es war nicht nur römische Irrlehre vor 500 Jahren, das ist römische Irrlehre bis zum heutigen Tag. Vollkommener Ablass übrigens auch nur für einen Tag. Ich wusste damals, als ich es 1999 gelesen hatte, diese Formulierung denken, was für eine jämmerliche Gnade, die in Tagesrationen ausgeteilt wird und dann noch vollmundig als vollkommen dargestellt wird. Einen solchen Ablass erlangt der Christgläubige, ich zitiere nun wieder, katholische Lehre, durch die Hilfe der Kirche, die als Dienerin der Erlösung den Schatz der Genugtuung Christi und der Heiligen autoritativ austeilt und zuwendet. Also ist die Kirche, nicht Jesus, nein, sondern die Kirche, die hier austeilt und verwaltet und zuwendet, einen Schatz. Nicht nur Jesu, sondern der Heiligen. Da müssen wir genau nachfragen, was für einen Schatz verwaltet denn da diese Kirche? Zunächst zu dem, was Jesus getan hat, kommt der Schatz beispielsweise der Messopfer. Falls ihr irgendwann mal einen Fuß in eine katholische alte Kirche gesetzt habt, habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum steht da nicht nur vorn ein Altar, sondern warum stehen da in den Seitennischen auch noch jede Menge weitere Altäre? Das hat mit dem katholischen Vorstellung vom Messopfer zu tun. Im Messopfer, so lehrt die katholische Kirche bis heute, wiederholt sie das Opfer Jesu Christi jedes Mal neu auf unblutige Weise. Und jedes Mal, wenn sie das tut, wird dieser Schatz der Kirche im Himmel dadurch gemehrt. Und deshalb hatten früher, als die noch genug Priester hatten, an jedem Altar, da braucht man keine Gemeinde zu, feiert der Priester für sich alleine die Messe und erwirbt so einen Verdienst der Kirche vor Christus, einen himmlischen Schatz. Und dazu kommen noch die Verdienste der sogenannten Heiligen. Weil diese Heiligen angeblich ein weit besseres Leben geführt hat, als Gott sich das jemals quasi vorstellen konnte und gefordert hat, haben sie durch das Übermaß ihrer guten Werke für die Kirche einen zusätzlichen geistlichen Schatz erworben, den die Kirche nun in Form von Ablässen an die Gläubigen austeilt. Ich habe mich heute Morgen noch mal beim Durchschauen der Predigt gefragt, ob da irgendwo Petrus so vom Himmel runter eine Liste geschickt hat, wo da draufsteht, erstens mal ganz genau, für welche Sünde man wie viele Jahre Fegfeuer aufgepumpt bekommt und welches Werk der katholischen Kirche und ihrer Heiligen nun ganz genau wie viele Jahre Fegefeuer wert ist, damit man nicht am Schluss merkt irgendwann, dass der Schatz der Kirche längst aufgebraucht ist und gar keine Ablässe mehr ausgeteilt werden können. Denn wenn ich gucke, wie viele da tatsächlich so sündlos gelebt haben und wie viele schlimme Sünder es gibt, die Ablässe brauchen, da vermute ich doch ein kleines Ungleichgewicht. Aber derlei Gedanken brauchen wir uns auch nicht zu machen. Die ganze Geschichte ist eh leider Humbug. Gleich ein mehrfach unbiblischer Gedanke. Denn kann der frömmste Heilige einen Schatz erwerben, quasi einen Bonus vor Gott? Völlig unmöglich, sagt uns Gottes Wort. Jeder Mensch, auch der allerfrömmste, lebt jeden Tag vor Gott im Minus. Keiner von uns schafft es auch nur an einem einzigen Tag ohne Sünde und Verfehlung zu leben. Und jetzt stellen wir uns vor, es gäbe da tatsächlich so einen absoluten Super-Ultra-Heiligen, der schafft es, dann und wann mal einen Tag ohne Sünde zu leben. Zwar eine absurde Vorstellung, die Bibel sagt, gibt es nicht, aber nehmen wir an, es gäbe das. Hätte er dann einen Schatz für die Kirche erworben? Mitnichten. Er hätte nicht mehr als das Soll erfüllt. Seine Bilanz wäre gerade 0 auf 0 aufgegangen. um mit unseren Herren Finanzministern zu sprechen, vielleicht eine schwarze Null, aber Null bleibt nun mal Null. Genauso sagt Jesus in Lukas 17, Vers 10. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, alles, und mehr als alles geht halt nun mal nicht, wenn ihr alles getan habt, so sprecht, super gewaltiges Plus eingefahren, das himmlische Bankkonto wieder mal gewaltig aufgefüttert, mitnichten, sondern so sprecht, wir waren unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren, nicht mehr, nicht ein Krümelchen mehr. Ein Schatz der Kirche, den die Heiligen erworben haben könnten, ist da völlig ausgeschlossen. Im Hintergrund steht ohnehin dazu noch ein völlig unbiblisches Verständnis von sogenannten Heiligen. In der katholischen Kirche sind Heilige ganz besondere auserwählte Leute, die mittels langer Seligsprechungs- und Heiligsprechungsprozesse ermittelt werden, müssen auch nachweislich normalerweise Wunder getan haben. Vielleicht gibt es bei der Klimaheiligen Greta jetzt eine Ausnahme, dass die im Schnellverfahren zur noch lebenden Heiligen erklärt wird. Beim Papst war sie ja schon. Aber wer ist nach der Bibel ein Heiliger? Nach der Bibel ist jeder Gläubige ein Heiliger. Jeder, der ausgesondert ist für Jesus Christus. Nichts anderes sagt das Wort Heiliger. Mit all diesen Irrlehren und vielen mehr stellt die katholische Kirche Jesus und sein Erlösungswerk praktisch vollkommen an die Seite. An seiner Stelle tritt die katholische Kirche samt Maria, den Heiligen und dem Papst als die heilsvermittelnde Instanz. Jesus aber und die Bibel bezeugt, es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 5. Maria, angebliche Heilige, der sogenannte Papst, kommen da ebenso wenig vor und für die ist da ebenso wenig Platz wie für die Institution Kirche. Von dieser biblischen Tatsache völlig unbeirrt behauptet die katholische Kirche, mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt. Übrigens auch ein ungeheures Druckmittel, emotional, für katholische Christen, das ihnen immens schwer macht, erstens für sich selber sich von dieser Institution abzulösen und zweitens auch im Blick auf ihre Kinder. Weil außerhalb dieser Institution, so sagen sie, gibt's kein Heil. Und ein biblischer Gedanke ist ja durchaus, dass die Eltern auch Verantwortung für das Heil ihrer Kinder tragen. Der Gedanke ist nicht falsch. Aber der wird natürlich in der katholischen Kirche jetzt als zusätzliches, brutales Druckmittel verwendet. So sehen wir ganz deutlich, wie sich die katholische Kirche als eine mächtige Instanz zwischen den gnadesuchenden Menschen auf der einen Seite, den gnädigen Gott auf der anderen Seite stellt und sagt, an uns vorbei gibt's kein Heil. Die katholische Kirche ist damit unzweifelhaft die größte Sekte der Welt. Es gibt immer wieder Leute, die sich empören, wenn ich das sage, ist aber eindeutig so. Die katholische Kirche ist die größte Sekte der Welt. Denn sie erfüllt auf eindeutige Weise die beiden klassischen Kennzeichen einer Sekte. Sie lehrt im Zentrum fundamentale Irrlehren und die Rechtfertigungslehre ist das Zentrum christlichen Glaubens schlechthin. Zentraler geht's nicht. Und sie behauptet zweitens, auch ein typisches Kennzeichen einer Sekte, nur wer zu uns gehört, kann das Heil finden. Außerhalb unserer Institution gibt's kein Heil. Das sind die beiden zentralen Kennzeichen einer Sekte, beide von der katholischen Kirche zu 100% erfüllt. Gegen derlei sektiererische Irrlehren haben sich die Reformatoren vor 500 Jahren in aller gebotenen Schärfe gewandt. Ich lese dazu einige Sätze aus der sogenannten Apologie der Confessio Augustana. Die Confessio Augustana war ja das Urdokument evangelischen Glaubens und die Apologie war dann nochmal eine erläuternde Verteidigungsrede und Ergänzung zum eigentlichen Text. Da haben die Reformatoren ganz deutlich bekannt und sprechen vom großen, unsäglichen, unerhörten Betrug, vom Ablass. Darüber lehren sie, jetzt die katholischen Theologen gemeint, dass ein Teil der zeitlichen Strafe erlassen werde durch die Gewalt der Schlüssel, ein Teil aber soll durch die Satisfaktiones oder Genugtuung bezahlt werden. Dieses alles sind eitel erträumte, erdichtete Lehren und Worte ohne allen Grund in der Schrift und wider alle Schrift der Väter, also auch gegen die alte kirchliche Tradition. Gott wolle schänden und strafen solche verzweifelte Sophisten, die so verräterisch und böse das heilige Evangelium auf ihre Träume deuten. Wer hat die groben, unverschämten Esel solche Dialektiken gelehrt, also solche Wortdeuteleien? Da erdichten sie sich selbst einen Traum, als vermöge oder könne ein Mensch auf diese Weise Gottes Gesetz erfüllen, dass er etwas mehr und Übriges tue, als das Gesetz erfordert, wodurch die ganze heilige Schrift zeugt, alle Propheten auch zeugen, dass Gottes Gesetz viel Höheres fordert, denn wir zu tun vermögen. Darum ist's bei Verständigen ganz närrisch und kindisch anzusehen, dass sie erdichten, wir können noch etwas mehr tun, als das göttliche Gesetz erfordert. Nur ein paar kurze Sätze, wo wir das Ringen der Reformatoren, damals ja auch unterschrieben, die Apologie von den evangelischen Fürsten vor den Kaiser, so weitergebracht, mit welch ernsten, auch zum Teil sehr scharfen Worten dieser Unsinn abgewiesen wurde. Nichtsdestotrotz konnte 1999 der damalige Bischof einer norddeutschen evangelischen Landeskirche sagen, die katholische Ablasslehre hätte überhaupt nichts mit der Rechtfertigungslehre zu tun. Das ist ungefähr so, wie wenn ich behaupten würde, wenn ein verheirateter Mann mit einer fremden Frau im Bett angetroffen wird, hat das mit Ehebruch und ehelicher Treue nichts zu tun. Also größer kann der Unfug nicht sein. Wer hat die groben, unverschämten Esel solche Dialektiken gelehrt? Man sieht allerdings eben den großen Betrug der Geschichte. Damals, 1999, wurde ja die sogenannte gemeinsame Erklärung oder die gemeinsame offizielle Feststellung zur Rechtfertigungslehre verabschiedet, unterschrieben am Reformationstag und behauptet, die katholische und die evangelische Kirche wären in der Rechtfertigungslehre jetzt einer Meinung. Alles Lug und Trug, wie weit der Trug damals schon ging, sah man sehr deutlich am Beispiel Württembergs. Die damalige Landessynode hat ein klares Nein gesagt. Und der Bischof, damalige Bischof Hartmut Renz, hat ein Ja signalisiert an die zuständige Kommission. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein Bischof seine eigene Synode auf diese Weise hintergeht, die eigene Kirche belügt und betrügt, Institutionen. Und noch unvorstellbarer ist, dass die Synode das einfach durchgehen lässt. Die hätte sofort seinen Rücktritt erwarten müssen. Wenn ein Bischof das Gegenteil von dem weitergibt, was die Synode beschlossen hat, unvorstellbar. Aber wir sehen, wie Moral, wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit abgewirtschaftet haben, bis nahe zum Nullpunkt. Zumindest zu meiner Zeit als württembergischer Pfarrer hieß eine der Fragen an der Konfirmation an die Konfirmanden noch, warum bleiben wir unserer evangelischen Kirche treu? Ganz zentrale Frage, ganz wichtig. Die Antwort, und die ist vielleicht auch eine gute Antwort auf die Frage, wann können wir in dieser Kirche dann irgendwann mal nicht mehr sein? Die Antwort, die die Konfirmanden damals vor der Gemeinde gegeben haben, lautet: Die evangelische Kirche bekennt, dass uns allein die Heilige Schrift sagt, wie wir gerettet werden, nämlich allein durch die Gnade Jesu Christi, allein durch den Glauben an ihn. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und zitiert damit 1. Korinther 3, 11. Diese Soli der Reformation werden hier bezeugt. Und darum ging ja vor 500 Jahren der Kampf der Reformation um diese Punkte. Allein die Heilige Schrift, allein die Gnade Jesu Christi, allein durch den Glauben an ihn, Jesus allein. Nicht Maria, nicht die Heiligen, nicht der Papst, nicht die römische Kirche. In der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche im Leiden an den Fehlentwicklungen, dort waren diese allein formuliert worden. Allein die Heilige Schrift. Weil in der katholischen Kirche neben und praktisch über die Heilige Schrift die kirchliche Überlieferung getreten war. Und aus dieser kirchlichen Überlieferung werden die Heiligenverehrung, der Marienkult und das Ablassunwesen abgeleitet. Und mit der Betonung allein die Heilige Schrift werden diese Irrlehren abgewiesen und ihnen jeder Grund entzogen. Denn auf die Schrift lassen sie sich nicht gründen. Und wir erinnern uns an den Reichstag zu Worms, wo Luther vor Kaiser und kirchlichen Abgesandten steht und aufgefordert wird, seine Lehre zu widerrufen. Und was sagt Luther? Ich widerrufe gerne jederzeit. Eine Billigung, wenn ich aus der Schrift und nichts als der Schrift überführt werde, dass ich falsch liege. Nur die Schrift zählt. Allein durch die Gnade Jesu Christi, ohne irgendwelche Werke und Zusatzverdienste, gleich welcher Art, allein durch die Gnade wird der Mensch gerettet. Ganz umsonst, ganz unverdient. Das war den Reformatoren so wichtig geworden in ihrem eigenen Ringen um die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Liebe Geschwister, die Menschen damals hat das bewegt. Heute ist das große Drama, dass diese Frage so gut wie keinen Menschen mehr umtreibt. Die Menschen damals waren von dieser Frage bewegt. Martin Luther war von dieser Frage bewegt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und diese Frage hat Martin Luther tief in die Verzweiflung hineingetrieben, denn Martin Luther spürte, dass er bei allem mönchischen Leben, bei aller Anstrengung um ein frommes, gottgefälliges Leben immer ein Sünder bleibt. Sein Lied, nun freut euch, lieben Christen, meint, bringt dieses Ringen Luthers zum Ausdruck. Wir hätten es heute gesungen, wenn es in unserem Gesangbuch käme. Kommt es nicht vor, ich zitiere ein paar Verse aber davon. Es war, ich habe noch mal gegoogelt und nachgeschaut, es dürfte das zweite, wenn nicht das erste Lied, kann sein, dass er ein anderes im gleichen Jahr noch kurz vorher geschrieben hat, 1523 gedichtet und auch die Melodie dazu komponiert hat. Dieses Lied, nun freut euch, liebe Christen, mein, bringt dieses Ringen Luthers biografisch zum Ausdruck, ist nicht einfach Lehre, das ist Luthers Leiden und Ringen um einen gnädigen Gott. Denn in der Lehrtradition seiner Zeit rang er vor Gott um Gerechtigkeit. Er mühte und strengte sich an, ein Mensch zu sein, der vor Gott bestehen kann. Aber je mehr er sich mühte und plagte, umso deutlicher trat ihm vor Augen, ich schaff das nie. Und diese Qual formulierte er in Vers 2, dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Eine ehrliche, eine schonungslose Erkenntnis der völligen eigenen Verlorenheit, der totalen Hilflosigkeit angesichts der eigenen Sünde und Schuld. Vers 3, mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gotts Gericht, er war zum Guten erstorben. Menschliches Herz ist böse von Jugend auf, Luther sieht's ganz genau. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Höllen musste ich sinken. Erschütternd der Satz, der Freiwill hasste Gotts Gericht. Ein Stück weit Auflehnung, Empörung gegen den lebendigen Gott, denn Luther berichtet, wie ihm Gott als unbarmherziger und gestrenger Richter vor Augen stand, der von ihm eine Gerechtigkeit forderte, die er doch beim besten Willen nicht ansatzweise zu erbringen vermochte. Das war die Hölle, in die er gesunken war. Dass er sich bemühte, so gut er konnte, den Ansprüchen Gottes zu genügen und doch immer tiefer in die Erkenntnis seiner Sünde sank. So hasste er Gottes Gericht, denn er fand keine Mittel und Wege, wie er diesem Gericht entrinnen sollte. Bis Gott sich seiner erbarmte. Vers 4, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dachte an sein Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte mir zu das Vaterherz, Es war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten, nämlich Jesus, seinen eingeborenen Sohn, den sich der himmlische Vater vom Herzen gerissen hat und für mich, für uns dahingegeben. Und beim Lesen unseres Textes, beim Lesen des Römerbriefs, da hat Gott dem geplagten Martin Luther die Augen geöffnet und erkannte, Gottes Gerechtigkeit, das ist ja gar nicht das, was ich bringen muss und leisten. Das ist ja das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha längst vollbracht hat. Seine Gerechtigkeit war schon vollbracht. Sie war ihm in der Taufe persönlich zugesagt. Er braucht sie nur noch im Glauben anzunehmen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, indem er dem vertraut, was Jesus für ihn schon längst vollbracht hat. Alles getan, alles vollendet. Er braucht nicht mehr das kleinste bisschen hinzufügen. Und liebe Geschwister, das ist bis heute die Grundlage für Heilsgewissheit, weil das Heil ganz von Gott abhängt. Deshalb kann ich meines Heils ganz gewiss sein. Hätten wir Menschen auch nur noch ein winziges bisschen zu unserer Erlösung beizutragen, könnten wir unseres Heils niemals gewiss sein, denn wir haben nie Sicherheit, ob wir wenigstens dieses winzige bisschen schaffen oder nicht. Und deshalb gibt es auch keine Heilsgewissheit in den Religionen, in keiner einzigen, weil sie alle auf die Werke des Menschen bauen. Auch nicht bei den Zeugen Jehovas und auch nicht in der römisch-katholischen Kirche, weil auch die neben Jesus immer noch Menschenwerke brauchen. Es ist ein ganz wichtiger Prüfstein für jede Rechtfertigungslehre. Wenn sie die Heilsgewissheit leugnet, ist der Wurm drin, der noch menschliche Werke fordert. Und dann ist es keine biblische Rechtfertigungslehre mehr. Und dann noch das dritte allein durch den Glauben. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit, schreibt Paulus Römer 3, 22, vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die da glauben. Gott zwingt seine Gabe niemandem auf. Sie wird auch niemand automatisch durch die Taufe übergestülpt oder was es da als falsche Lehren alles gibt. Gott läuft uns zwar hinterher mit einer Eselsgeduld, mit unglaublicher Liebe und Beharrlichkeit, denken wir auch da heute an den verlorenen Sohn, immer wieder ein so tief eindrückliches Bild, der himmlische Vater steht vor der Tür und schaut hinaus und wartet und guckt in die Ferne, die staubige Landstraße hinab, bis sie in der Ferne irgendwo am Horizont verschwindet und wartet und wartet und wartet sehnsüchtig, ob da nicht irgendwo ein Pünktchen erscheint, das sich seinem Haus nähert, dass der verlorene Sohn sein könnte, der ihm vor vielen Jahren davongelaufen war und jetzt heimkehrt. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, so wartet Gott auf uns. Und wenn irgendjemand da ist, der noch nicht umgekehrt ist zum himmlischen Vater, so wartet Gott auf dich. Er fragt dich jetzt, willst du mal weiter davonlaufen? Immer noch die jubelnden Feste oder auch den Schweinetreiber dem vorziehen, was ich dir zu bieten habe. Im Glauben darfst du es annehmen. Und es ist ganz einfach, sagt Jesus, Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Soll jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist so einfach. Vor Jahren hatte ich ein Telefonat mit einer Frau. Sie erzählte mir, dass sie an sich arbeitet, um in ihrem Herzen eine Wohnung für den Herrn zu bereiten. Das ist schon mal ein super Grundansatz. Aber sie hatte panische Angst, denn sie hatte in der Bibel die Warnung gelesen, wenn eine Wohnung leer ist, also geschmückt und gerichtet und für Jesus bereitet, und es zieht kein neuer Herr ein, dann kehren die Dämonen zurück und treiben es schlimmer als vorher. Und davor hatte sie Angst, dass sie in ihrem Herzen die Wohnung für Jesus bereitet, die Tür weit aufmacht und der Falsche zieht ein in ihrem Herzen. Wie sie auf diesen Gedanken kam, weiß ich nicht, aber dieser Gedanke hat sie Tag und Nacht gequält. Und deshalb rief sie mich an. Und jetzt, deshalb war auch ein Grund, weshalb sie anrief, sie hatte sich diese arme und gequälte Seele ein Gebet überlegt. Damit das nicht passiert, wollte sie in Zukunft beten, Herr Jesus, komm, du und stell dich vor meine Herzenstür und pass auf, dass da kein Falscher reinkommt. Bei aller Not dieser Frau musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Ich durfte ihr sagen, liebe Frau, Sie dürfen ganz anders beten. Dass Jesus vor ihrer Herzenstür Position beziehen soll, da brauchen Sie nicht drum zu beten. Da steht er schon lange und wartet und klopft. Sie dürfen einfach beten, komm rein. Und dann zieht er ein, zu dem werde ich eingehen. Und Sie brauchen auch nicht vorher Ihr Herz bereiten und den ganzen Müll rausräumen. Das macht er dann schon selber. Mit all dem ganzen Krempel und Dreck, der mein Leben verunstaltet, dürfen wir Jesus einladen und sagen, Herr Jesus, komm du rein in mein Herz. Da sieht's zwar wüst aus, schlimmer als bei Hempels unterm Sofa, aber komm und räum du auf und mach du Ordnung. Das ist Evangelium. Wir brauchen nichts vorher vorzubereiten. Wir brauchen nur sagen, Herr, ich mach die Tür auf, komm. Und dann steht mein Name im Buch des Lebens. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Vers 24 in unserem Wort. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Ist eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung. Ist geschehen. Alles ist geschehen, was wir zum Heil brauchen. In der Lesung haben wir es gehört, Johannes, es ist vollbracht. Alles, das waren die letzten Worte Jesu am Kreuz, es ist vollbracht und dem ist nichts hinzuzufügen. Und weil Jesus am Kreuz unser Heil vollbracht hat, brauchen wir definitiv kein Fegefeuer und es gibt es auch nicht. Dass wir das doch von Herzen annehmen und mit Freude leben können, es ist vollbracht. Mein Heil ist vollbracht, ich darf zu Jesus gehören. Das schenke jedem von uns, der lebendige Gott. Amen.